Ja, den Predigtext zum heutigen Gottesdienst hören wir aus Offenbarung 16 und da steht geschrieben: Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zorns Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss aus seiner Schale ins Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seiner Schale in die Wasserströme und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und das Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seiner Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und der sechste Engel goss aus seiner Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus mit dem Weg, damit der Weg bereitet würde den Königen von Anfang der Sonne, vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Und der siebte Engel goss aus seiner Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plagen des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Ja, lieber Vater, danke, dass wir wieder vor dich treten dürfen als Gemeinde, dass wir auf dein Wort hören, Herr, und danke, dass du uns nicht im Dunkeln stehen lässt, sondern wir einfach wissen, wo es hingeht, Herr. Und wir bitten dich, dass wir, ja, so wie es geschrieben steht, auch vorbereitet sind. Und wir wollen dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du der Sieger bist, dass du gesiegt hast und dass wir dir gehören. Und bei all dem schauen wir auf die Menschen, die dich nicht kennen, Herr, und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, Herr, dass du uns dort gebrauchst, wo wir Menschen erreichen können, wo wir Menschen von dir erzählen können, von deiner Liebe, von deiner Schönheit. Dank dir, Herr Jesus, dass wir, ja, dass wir dich haben, Herr, und dass wir heute so vor dir stehen dürfen. Und dank dir für dieses wunderschöne Bild, was wir jetzt hier gerade vorne hatten mit so vielen Kindern, Herr. Wir wollen dich einfach bitten, dass du sie segnest. Und wir bitten dich, Herr, dass du, ja, dass du uns heute einfach das mitgibst, was dir für uns wichtig ist. Wir bitten dich um offene Herzen für dein Wort und bitten dich um Vollmacht und deinen Segen für Norbert, uns dieses Wort auszulegen. Ja, und wir danken dir für diesen Ort, dass wir hier so Gottesdienst feiern dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Ort, für die anderen Gottesdienste, die auch gefeiert werden. Und bitten dich auch für unser Land, Herr, und wollen uns einklinken mit in deine große Gemeinde weltweit auch. Und bitten dich, Herr, für all die Geschwister, die es nicht so leicht haben, dass du sie stärkst, dass du sie bewahrst, Herr, und ganz nah an dich ranziehst. Dank dir für die Entwicklung in Israel, dass die Menschen zurückkommen, Herr, dass die Waffen schweigen, und dank dir, dass du dein Volk einfach beschützt und da bist, Herr, dass wir es wissen dürfen und dir das Volk auch anbefehlen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du der Sieger bist. Amen.
Ich könnte jetzt meine Einleitungsrede der letzten Predigten wiederholen, dass manche vielleicht denken, wäre ich doch zu Hause geblieben heute Morgen bei diesem Text, bei den 7 Zorneschalen. Das ist wirklich nicht schön, was wir hier gelesen und gehört haben. Das scheint sich ja so endlos hinzuziehen, so zäh. Wir haben die 7 Gemeinden wie 7 lange, lange Epochen gesehen. Wir haben 7 Siegel, 7 Posaunen, jetzt die 7 Schalen. Das scheint sich immer in neuen Schleifen zu wiederholen. Es gibt irgendwie keinen Punkt, kein Ende, immer wieder neue Ereignisse, die wir sehen. Es könnte aber auch sein, dass Sie nachher ganz glücklich nach Hause gehen und Sie freuen und denken, ach wie schön, wie genial ist die Bibel, wie genial ist sein Wort, wie genial ist Gott in dem, was wir hier sehen dürfen. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie nicht nur dieses Gefühl von endlos und zäh heute mitnehmen, sondern dass Sie vielleicht am Ende denken, jetzt haben wir die 7 Schalen, wir können zumindest bis 7 zählen heute Morgen und können damit einen roten Faden legen und werden vielleicht merken, dass dieser rote Faden auch ziemlich schnell zu seinem Ende kommt. Kapitel 16 der Offenbarung ist, so sagen es die Ausleger, das Wichtigste der ganzen Offenbarung. Es beschreibt die letzten Dinge in dieser Weltzeit. Es ist auch das Ausführlichste und Detaillierste in der ganzen Offenbarung. Und es ist ein Kapitel der Superlative. 11-mal heißt es hier groß, megalä. Im Griechischen eine Megalomanie, die hier sichtbar wird. Alles ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Die Dinge in der letzten Zeit haben ein Ausmaß, wie es die Welt bisher noch nicht erlebt hat. Auch wir so noch nicht erlebt haben. Und dann werden wir sehen, dass mindestens 6 dieser Phänomene gar nicht mal neu sind. Nämlich 6 dieser Zorneschalen kennen wir bereits aus den ägyptischen Plagen in 2. Mose 7 bis 11. In einer anderen Reihenfolge, aber ansonsten eigentlich bekannt, gleich, nur größer und gewaltig. Megalä, sehr, sehr groß, sehr stark. Es ist auch nicht nötig, in der Geschichte nach diesen Phänomenen zu suchen, wann und wo sie schon gewesen sind oder wann und wo sie vielleicht noch eintreten werden. Denn wenn das so ist, dass alles schon da war, in der ersten Schale können wir sagen, Pest und Cholera, die großen Pandemien, Epidemien, Geschwüre. Spätestens seit Corona haben wir zumindest eine Ahnung davon, wie unkontrollierbar solche Dinge in auch unserer Zeit wieder sind, mit ansteckenden Krankheiten. Und wenn wir fragen, hat es so etwas schon mal gegeben? Ja, das meiste hat es schon gegeben. Und viel schlimmer als Corona, viel, viel schlimmer in der Zeit des Mittelalters, in der Zeit des 30-jährigen Krieges und danach. Das heißt also, wenn wir fragen, kann man sich so etwas überhaupt vorstellen, müssten wir ganz nüchtern sagen, ja selbstverständlich, alles ist vorstellbar, was hier beschrieben ist. Alle Wasser werden zu Blut wie von einem Toten, kein Leben im Meer, ist eine Beschreibung, sehr, sehr leicht vorstellbar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Das kann schneller geschehen, rein physikalisch, als wir denken. Finsternis im Land, dann diese Schale der 3 Frösche, das muss man sich mal vorstellen, 3 Frösche, ja, wie albern das aussieht, dass da 2, 3 Frösche auftauchen. Es wäre eine total alberne Vorstellung, wenn diese Frösche nicht aus dem Rachen des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten käme. Das ist das Besondere daran. Sie sehen vielleicht albern aus, sie sehen harmlos aus, aber sie haben einen zutiefst dämonischen Charakter und eine dämonische Wirkung in dieser Zeit, um die es da geht. Absolut vorstellbar, dass die, jetzt rede ich mal von der öffentlichen Meinung, von dem, was man so denkt, von dem, was uns so umgibt, was wir zum Teil auch so erleben, plötzlich von drei albernen Fröschen bestimmt wird. Die Schale des Hagels, das schien mir ein bisschen übertrieben, diese zentnerschweren Hagelkörner, also Tennisbälle, das kennen wir ja schon. Aber ich habe gelesen, im Jahr 1843 soll in Tatarstan oder in der Tatarei, wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt oder gab, östlich von Moskau, einen Hagelklumpen gegeben haben von der Größe eines Mühlsteins. Hagelkörner wie Meteoriten, Hagel wie Zentnergewichte, heißt es hier in der Offenbarung. Der Zentner nach jüdischem Maß beträgt 114 Pfund. Das ist also kein kleineres Maß, sondern wir ahnen, was es bedeuten könnte. Alles ist vorstellbar, weil das meiste davon schon gewesen ist. Nur die vierte Schale ist hier neu, nämlich dass die der Sonne Macht gegeben wird, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und da würden wir jetzt sagen, ja, das ist vorstellbar. Sonnenbrand ohne Ende. Ich will heute Morgen nicht bei diesen Einzelheiten dieser sieben Schalen stehen bleiben und nicht alles im Detail auslegen, erklären. Da würden wir vermutlich ins Schleudern kommen und uns verlieren in den einzelnen Bildern. Wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie dieses ganze Kapitel einzuordnen ist. Ist solch ein Gericht oder solch eine Kaskade von Gerichten eigentlich denkbar? Eigentlich kann das ja niemand ernsthaft wollen. Wir nicht. Und der lebendige Gott eigentlich auch nicht. Ein Gott der Liebe, ein barmherziger Gott, der kann so etwas eigentlich gar nicht wollen. Und wenn wir uns fragen, wie soll man das vermitteln? Wie soll man das anderen Menschen, noch dazu Menschen, die vielleicht noch nicht einmal im Glauben stehen, wie soll man das denen vermitteln oder das denken oder glauben? Wenn wir einmal schauen, was sich hinter den Gerichten verbirgt, dann ist es ja nicht so, dass hier allmächtiger Gott blind um sich schlägt und vielleicht noch eiskalt quält und vernichtet oder dass es ihm sogar Spaß machen würde, alles zu zertrümmern, was er vorher einmal so genial geschaffen hat. Sondern dass Gott nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden endlich Gerechtigkeit schaffen will. Und das Wort, das habe ich schon immer wieder gesagt, die Beschreibung für Gericht und Gerechtigkeit hängen ja sehr, sehr eng miteinander zusammen. Es geht nicht um ein blindes Gericht. Es geht um die Frage, wann endlich gibt es einmal Gerechtigkeit in dieser Welt. Auch das hatte ich schon gesagt, wenn wir allein an das letzte Jahrhundert denken, an die 6 Millionen ermordeter Juden, alte Frauen, Männer, Kinder, alles ohne Unterschied. Wenn wir die vielen sehen, die namenlos Unrecht erlitten haben und noch erleiden, misshandelt werden, missbraucht werden, gequält, umgebracht werden, um ihres Glaubens willen oder einfach so. Es muss nicht mal große Gründe geben dafür. Es werden einfach Menschen gequält und umgebracht. Unzählige, die um ihres Glaubens willen verfolgt worden sind und noch werden. Hebräer 10 hat es ja schon aus der damaligen Zeit ein wenig angedeutet, wie wir uns das vorstellen müssten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, das heißt auch den Raub eurer Kinder, eures Besitzes, eurer Ehefrauen, eurer Ehemänner, mit Freuden erduldet. Auch da Gerechtigkeit zu erwarten. Die vielen, deren Seelen schon in der frühesten Kindheit und durch die ganze Kindheit hindurch zerstört worden sind. Auch die, also auch manche, von denen wir das gar nicht wissen, bei denen wir nicht sehen, wir sehen viel Unheil in dieser Welt, wir sehen sehr, sehr viel Ungerechtigkeit, sehr viel Zerstörung, aber ich würde mal sagen, das meiste sehen wir überhaupt gar nicht. Weil das meiste irgendwo im Verborgenen geschieht, in Familien, in irgendwelchen Hinterzimmern und kein Mensch ahnt das. Und ich glaube, dass wir einfach auch deswegen ganz menschlich eine begründete Hoffnung haben dürfen, dass es für den Menschen einmal Gerechtigkeit geben wird. Die einen erfahren das durch Gericht, natürlich, die anderen durch die Gerechtigkeit, die sie erfahren dürfen. Das Wort ist immer noch fast dasselbe, aber die Auswirkungen sind ganz unterschiedlich. Nämlich, dass wir zur Verantwortung gezogen werden. In der Bibel sehen wir vor allem, dass Gericht vor allem Freude bedeutet. Das ist uns vielleicht sehr, sehr fremd und sehr merkwürdig, aber diese Hoffnung zu haben, diesen Ausgleich zu sehen, diese Wiederherstellung vor Augen zu haben, dass es nicht so bleibt, wie es war oder wie es ist und immer so weitergeht, immer neue Schleifen, immer neue Runden, die da auf uns warten, sondern dass einmal dieser Psalm 98, das ist so mein Lieblingspsalm in diesem Zusammenhang, mit 96 und 99 und Psalm 100, Psalm 98, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes, jauchzet dem Herrn alle Welt. Die Erlösung von allem Bösen. Darum geht's hier. Dass das wirklich einmal ein Ende hat. Die Welt sehnt sich danach, nicht nur die gläubige Welt, nicht nur die Gemeinde Jesu, nicht nur Israel, sondern auch alle anderen. Die ganze Kreatur sehnt sich danach, sagt Paulus in Römer 8. Sie schreit nach Gerechtigkeit, sehnt sich nach dem Heil unseres Gottes. Um sich das vorzustellen, muss man nicht einmal tief im Glauben stehen, sondern schon ein wenig das Gespür dafür haben. Dass es so etwas wie Heil und Gerechtigkeit noch einmal geben könnte. Und deswegen nicht einfach nur diese sieben Schalen des Zorns, sondern das Ganze hinten anzuschauen, auch zu sehen, mit welchen Fronten haben wir es in diesem Kapitel 16 eigentlich zu tun. Denn es geht hier nicht um Menschen, die sich so ganz allgemein nicht an alle Gebote Gottes gehalten haben, die vielleicht ein bisschen unehrlich waren, wenn es ums Finanzamt ging, Ehepartner betrogen haben, hier und da irgendwelche krummen Dinge gedreht haben, sondern es geht um die in Offenbarung 16, die das Zeichen des Tieres getragen haben. Also sehr bewusst eine Entscheidung getroffen haben, auf welche Seite sie sich stellen wollen und die in vollem Bewusstsein und mit letzter Konsequenz den Drachen und das Tier und den falschen Propheten angebetet haben. Und alle Hinweise und alle Einladungen und alle Mahnungen und alle Anzeichen des Gerichtes mit einem Lachen ausgeschlagen haben. Den Anzeichen des Gerichtes und Einladungen zum Evangelium, die hat es nun wahrlich in großer Zahl gegeben, auch noch in dieser letzten Zeit, sogar hier. Und sie kehrten nicht um. Sie bekehrten sich nicht von ihren Werken. Damit ist ja verbunden, es wäre immer noch eine letzte Chance, noch einmal zu Verstand zu kommen. Aber sie wollten nicht, sie tun es nicht. Sondern sie bleiben dabei, die Gesetzlosigkeit zu feiern. Und vieles davon erleben wir heute. Gesetzlosigkeit, das wird gefeiert in allen Varianten. Aber die Treue im Glauben, das ist etwas für manche, was sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Warum Menschen so etwas machen? Glauben an so etwas gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt's. Um die geht es, um die, die das Zeichen des Tieres getragen haben. Das ist die eine Front. Die andere Front, es ist der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, der in Offenbarung 16 nun endlich seine Heerscharen in Bewegung setzt. Vorher haben wir die Horden gesehen, die muss ich gar nicht alle nochmal aufzählen, die vielen Horden, die in großen Wellen über diese Erde gegangen sind, mit Verderben und mit Gewalt und mit allem, was man sich vorstellen kann. Jetzt schickt er seine Heerscharen, ein vollkommen anderes Bild, ein vollkommen anderer Vorgang. Der Herr der Heerscharen setzt nun seine Mächte konsequent in Bewegung. Es ist derselbe Herr, Derselbe Herr, von dem es in Philipper 2 von Vers 7 an heißt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Ich finde diesen kleinen Nachsatz so genial und wichtig. Ich habe früher immer gedacht, warum muss er das jetzt nochmal sagen? Wir haben es doch verstanden. Zum Tode am Kreuz. Ja, zum Tode am Kreuz, um das noch einmal deutlich zu machen, dass es der Herr ist, der konsequent bis in die tiefsten Tiefen für diese Menschen gegangen ist, in die Hölle hinein, in die Sünde hinein, in den Tod hinein, um alle zu gewinnen, um alle zu erreichen, dass keiner verloren gehen müsste, dass keiner ausgeschlossen wird, dass niemand ins Gericht gehen muss. Und die Apostel sind sich da einer Meinung. Auch Paulus sagt das so deutlich auf dem Areopag, also ausnahmsweise mal nicht in einer Synagoge, sondern auf dem Areopag in Athen, da wo die Klugen und Weisen normalerweise zusammenkommen, da heißt es, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jeder Mann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und dann geht es weiter, 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er hat es nicht versteckt, sondern aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun, an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann sehen wir die vielen, die große Menge, die sagt, aber wir doch nicht. Wir doch nicht. Wir sind doch die Guten. Wir sind die Guten. Wir sind gebildet, wir sind kultiviert, wir sind auch ganz anständig, menschenfreundlich, humanistisch geprägt, getauft, konfirmiert, christlich erzogen, aufgewachsen, Gemeindeprogramme durchlaufen, in allen Chören der Gemeinde gewesen, von Jugend auf, kennen wir alles. Und manche glauben tatsächlich, dass damit schon eine gewisse Sicherheit da ist. Das ist nun wieder ziemlich albern, so zu denken und zu glauben, dass man da so hineinrutscht und dann einfach da bleibt. Und noch alberner zu glauben, wir könnten die Menschen in Gut und Böse einteilen. Ja, wenn wir sagen, wir sind doch die Guten, dann heißt er gleichzeitig, wir sind nicht die Bösen, das sind die anderen. Und da haben wir sofort einige Gestalten und Bilder vor Augen, wo wir sagen, ja, die sind böse, aber wir nicht, wir nicht. Wir sind wohl erzogen, wir sind christlich geprägt. Paulus sagt, das sind keine Guten. Das sind keine Guten. Sie sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und er schließt sich selber darunter ein und sagt, auch ich bin einer von denen. Also nicht wir haben zu richten über die anderen, sondern wir können das nur sehen, wie hier etwas auf diese Welt zurollt, was wir ernst zu nehmen haben. Vielleicht haben einige das riesengroße Glück gehabt, dazu zähle ich mich auch, dass sie nicht so tief in den Morast dieser Welt hineingezogen wurden, warum auch immer. Das große Glück gehabt, dass sie bewahrt geblieben sind vor diesem ganzen Dreck in dieser Welt, denn der ist ja da. Vielleicht haben einige ein halbwegs anständiges Elternhaus gehabt oder sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren. Und andere haben das große Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren zu sein. Wenn wir dieses große Glück gehabt haben, dann sollten wir von Herzen danken und ihm die Ehre geben und froh sein, dass wir so bewahrt geblieben sind, so bewahrt. Und am Ende sogar noch Jesus kennengelernt haben, während andere sehr, sehr tief in dieses berühmte Klo gegriffen haben. Alles mitgenommen haben, was es an Dreck in dieser Welt gab, jedes Unheil, jede Ungerechtigkeit durchleben mussten, jeden Dreck dieser Welt auf sich ziehen oder von diesem Dreck der Welt hineingezogen worden zu sein oder angezogen worden zu sein. So vieles, was unsichtbar ist, wo man keine Vorstellung hat, was da alles geschieht. Wie viel Unheil und wie viel Dreck gibt es hinter den Kulissen? Die einen haben das große Glück, dass es an ihnen vorbeigegangen ist, die anderen landen mittendrin. Das könnte man sagen, das ist ja dann Schicksal. Ja, die einen so, die anderen so. Das wäre Schicksal und wir könnten nichts dafür, wenn er uns nicht den Ausweg gezeigt hätte. Zumindest vielen, vielen den Ausweg gezeigt hat. Wir könnten nichts dafür, wenn er uns nicht sein Heil offenbart hätte, wenn es das Kreuz Jesu und die Verkündigung des Evangeliums nicht gäbe, dann könnten wir allesamt nichts dafür. Wir könnten nichts dafür, wenn er uns in diesem Dreck hätte einfach sitzen lassen. Und genau das wollte er nicht. Da steht er vor uns, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, wir kennen das natürlich, haben das tausendmal gehört. Durch mich kommt man zum Vater. Da ist der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Durch mich kommt man zum Vater. Es fehlt nicht viel, es ist nicht vieles notwendig. Durch mich kommt man zum Vater. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun. Und wir könnten noch viele Worte und Verheißungen anfügen. Die Tür ist riesig weit offen. Und jeder, der es hört, wird nicht hineingetrieben, sondern wird eingeladen. Nimm's doch an, nimm's doch an. Vom Verderben erlöst, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, das ist schon im Alten Testament, Psalm 103, diese Formulierung. Kinder, Erben und Miterben Christi, Erben des Vaters zu sein. Wer an mich glaubt. Also nicht, wer diese ganz merkwürdigen Dinge glaubt, die man sich so fromm vorstellt. Nicht sonderbare Formulierungen und auch die Offenbarung gehört nicht zu irgendeinem sonderbaren Sondergut, sondern da geht es richtig konkret zur Sache, sehr real. Und wir werden das noch sehen. Wer an mich glaubt, aber sie glauben nicht, sind zu beschäftigt, zu anständig, zu skeptisch, zu klug. Sie werden vor allem einmal zu spät sein. Und das ist tragisch, weil das vermeidbar wäre. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Ganz unerwartet. Und für die meisten wird es so sein. Nicht für uns, sagt Paulus eindeutig. Nicht für uns. Für uns kommt er nicht wie ein Dieb, denn wir sind Kinder des Lichts und nicht Kinder der Finsternis. Für uns kommt er nicht wie ein Dieb, sondern für all die vielen, die alles ausgeschlagen haben. Das ist kein Zufall, auf welcher Seite wir dann stehen werden. Die meisten von uns haben sich ja längst positioniert. Die meisten von uns, davon darf ich ausgehen, haben längst diese Klarheit, dass sie auf die Seite von Jesus gehören, auf die Seite des Heils, der Erlösung, der Gnade, der Barmherzigkeit, nicht auf die Seite der Besseren und der Guten, sondern auf die Seite derer, die es einfach genial gut haben, schon jetzt. Und die anderen auf der anderen Seite, die da auch noch stehen, die sind noch immer eingeladen, die Seite zu wechseln. Es geht nicht darum, ob wir auf dem richtigen oder falschen Fuß erwischt werden, sondern dass wir in aller Klarheit sagen können, wo möchte ich sein. Es ist auch kein Zufall, ob wir in diesem Morast des Unheils und der Lüge bleiben, ob uns Gesetzlosigkeit und Ungehorsam und antichristliche Haltung am Ende der Drache, das Tier, der falsche Prophet, viel, viel mehr fantasieren, weil es einfach irgendwie toll aussieht, aufregend, anders oder was auch immer erscheint. Oder ob wir das Heil und die Gerechtigkeit, die Erlösung, die Wahrheit und ein Leben mit dem Prädikat ewig, herrlich, erlöst, wunderbar, angenommen, gefunden haben, auch noch mitten in dem Dreck dieser Welt und trotzdem sagen zu dürfen, ich bin erlöst. Ich habe das schon hinter mir. Das ist kein Zufall, sondern Ihre und meine Entscheidung. Er hat jedermann den Glauben angeboten. Da könnten wir jetzt noch mal ein riesengroßes Fass aufmachen bei diesem Satz. Er hat jedermann den Glauben angeboten. Da würden wir sagen, na, das haben wir nur die wenigen, die jemals etwas vom Evangelium gehört haben. Und da würden andere sagen, nein, nein, der Glaube, der war schon immer da. Und viele sind da, die glauben, nur sie hören nicht. Oder sie haben keine Chance zu hören, was Jesus uns im Evangelium zu sagen hat. Aber wir sehen, da sind diese beiden Fronten, die in Offenbarung 16 sichtbar werden, das Zeichen des Tieres und Zeichen des Kreuzes. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Zeichen des Unheils und der Versklavung oder das Zeichen der Erlösung. Zeichen des Tieres und eines, das muss man jetzt sagen, eines viehischen Systems. Oder Zeichen des Sohnes und der Kindschaft und der ewigen Herrlichkeit. Jetzt könnte ich da einfach schließen und sagen, Amen, das reicht. Aber wir müssen noch ein bisschen einordnen. Wo gehört nun dieses Kapitel 16 eigentlich genau hin? Und ich glaube, dass wir in Offenbarung 1 bis 16 schon so viel gesehen und verstanden haben, dass eine Klärung jetzt zumindest näher rückt, ob das die letzte Klärung ist, die eindeutige ist, kann ich auch nicht sagen, aber dass wir versuchen, ein wenig zu ordnen, nämlich wie müssen wir diese Offenbarung Jesu Christi, das ist die tatsächliche Überschrift über dieser ganzen Offenbarung, wie müssen wir diese Offenbarung Jesu Christi, nicht die Offenbarung des Johannes, eigentlich einordnen? Und damit die erste Frage, welche Offenbarung Jesu Christi ist eigentlich gemeint? Man könnte natürlich sagen, er hat sich doch offenbart. Das war doch zwischen Bethlehem und Himmelfahrt oder Pfingsten. Da hat er sich offenbart. Meint er das wirklich in diesem Buch zwischen Bethlehem und Himmelfahrt? Oder meint er mit Offenbarung Jesu Christi seine Offenbarung in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo ja zugegebenermaßen sehr viel geschehen ist, wo man vieles sehen könnte, verstehen, begreifen, auch glauben kann? War das schon die Offenbarung Jesu Christi? Wir haben das schon mehrfach gesehen, dass in der Geschichte der Auslegung der Bibel, des Neuen Testamentes, auch der Offenbarung, fälschlich fast alles auf die Gemeinde bezogen wird. Also Gemeinde, das, was wir Kirche nennen, Gemeinschaften, Gemeinden aus Nationen, das automatisch alles auf die 2000 Jahre Kirchengeschichte in ihrem Verlauf bezogen wurde und immer noch wird. Alle als Adressaten sehen wir automatisch uns in der Offenbarung. Wir, Gemeinde Jesu, aus Nationen. Die sieben Sendschreiben für uns ganz automatisch, die schreiben an die Gemeinden aus Nationen oder an Typen von Gemeinden aus den Nationen, sprich die Jahrhunderte der Kirchengeschichte eingeteilt in sieben Epochen der Kirchengeschichte. Wie man sich auch entscheiden mag, immer diese Siebenerzahl und dieses Gefühl, das zieht sich endlos dahin über inzwischen schon 2000 Jahre. Und könnte genauso zäh noch weitergehen. Die Anbeter vor dem Thron, da lese ich bei den Auslegern, reihenweise Gemeinde Jesu. Die versiegelten 144.000, Gemeinde Jesu. Die Schar aus den Völkern, Gemeinde Jesu. Die Braut Christi, Gemeinde Jesu. Wir müssen dann konsequenterweise auch sagen, dann ist die Hure in Offenbarung 17 auch Gemeinde Jesu oder das, was davon übrig geblieben ist. Aber wir ahnen, dass das wahrscheinlich nicht gemeint ist. Zu sehen, dass die Offenbarung sehr stringent dem prophetischen Wort folgt. Daniel ist uns bekannt, aber Jesaja vor allem. Wenn es heißt in Jesaja 1, Vers 21, wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist. Solche Worte gibt es über seine Stadt. Und die sind von ihm und nicht von irgendeinem anderen. Der Prophet Hosea, der eine stadtbekannte Hure heiraten musste, um die Untreue Israels und die Treue Gottes deutlich dazustehen. Und dann sagt Gott in diesem Buch Hosea, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Ich will mich mit dir verloben in alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. So spricht Gott über diese Stadt, über dieses Volk. Und er erfüllt sein Versprechen, jetzt könnte ich sagen, spätestens oder frühestens in Offenbarung 12. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und wir merken, das sind die ersten 3,5 Jahre der großen Drangsal. Und dann beginnt die zweite Hälfte der großen Drangsal. Jetzt offenbart sich der Antichrist allen. Vorher nur verborgen, aber jetzt offenbart er sich allen. Die Frau, das sind die aus seinem Volk Israel, die durch die zwei Zeugen, wenn wir es denn richtig gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, die durch die zwei Zeugen zum Glauben an Jesus kamen. Sie muss fliehen und alle, die das Tier nicht angebetet haben, wurden getötet. Das sind die 144.000, 12.000 aus jedem Stamm Israels. Nicht die Gemeinde, das ist nicht die Gemeinde, das sind die aus seinem Volk Israel. Ich nehme es mal vorweg. Wenn das so stimmt, was die Ausleger gesagt haben, die für mich einen sehr hohen Maßstab haben, dann dürfen wir jetzt sagen, die Gemeinde ist schon seit Offenbarung 4 gar nicht mehr da. Ich könnte es auch anders sagen. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte, die kommen hier gar nicht vor. Die spielen ja gar keine Rolle. Warum ist es wichtig? Es könnte wichtig sein, wenn wir den Eindruck haben, dass sich die Offenbarung zäh und endlos über 2000 Jahre hinzieht und wir immer noch nicht wissen, wann es denn endlich am Ende ist, am Ziel ist, sondern dass wir verstehen, dass hier die Prophetie einfach einen großen Zeitraum überspringt, nämlich die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wir könnten sagen, von Römer 8, Römer 9 bis 11 kommt ja noch, aber das werden wir gleich sehen, von Römer 8 springt die Offenbarung direkt in die letzten Schritte der Prophetie des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Und die Gemeinde aus Nationen spielt da eigentlich keine große Rolle, weil das die Gemeinde als Geheimnis ist. Weil auch niemand sah, auch Paulus nicht, auch Johannes nicht oder sonst jemand, niemand sagen konnte, wie lange dauert denn dieses Geheimnis der Gemeinde aus Nationen? Sind das 2 Wochen oder 2 Monate oder vielleicht sogar 2 Jahre? Doch wohl nicht mehr als 2 Jahre oder vielleicht doch, jetzt sind wir schon bei 2000 Jahren. Das wusste keiner, auch Paulus nicht, auch Johannes nicht. Deswegen gibt es für diese 2000 Jahre Kirchengeschichte gar keinen Begriff, auch keinen nennenswerten Inhalt. Sondern es geht nahtlos über von Römer 8 in die Offenbarung. Paulus schreibt natürlich noch etwas in Römer 9 bis 11 zu dieser großen Zeit, die dazwischen liegt, aber nicht, dass er sagt, das dauert jetzt 2000 Jahre, stellt euch darauf ein. Sondern dass Paulus vermutlich eher gemeint hat, das ist eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit, was in Kürze geschehen soll, schreibt Johannes. Man kann das natürlich umdeuten und sagen, was ganz schnell geschehen soll, wenn es denn angefangen hat. Aber Johannes schreibt, was in Kürze geschehen soll. Der Ausleger, den ich meine, der hat geschrieben, ich will nicht verschweigen, dass es vielleicht kein unersetzlicher Verlust für die gläubige Gemeinde gewesen wäre, wenn manche Auslegung der Offenbarung nie das Licht der Welt erblickt hätte. Das klingt hochmütig, ich weiß. Aber wenn ich für jede Predigt 20 Kommentare lese, und das tue ich jedes Mal, kurze und lange, versuche da irgendwie durchzukommen und mir ein Bild zu machen von dem, was Sie da sagen, dann ist genau das dieses Phänomen. Es gibt keine Auslegung, die dasselbe sagt wie die andere. Und dieser Ausleger hat ganz bewusst gesagt, ich schreibe keine Auslegung zur Offenbarung, aber ein paar Sätze seien mir doch vergönnt. Und dann schreibt er diese Formulierung, es wäre besser gewesen, wenn es all diese Kommentare nicht, also viele, sagen wir mal, nicht gegeben hätte. Natürlich brauchen wir diese Kommentare, wir brauchen die Auslegung dazu, auch das ist ganz eindeutig, aber diese Unterschiedlichkeit. Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass der Apostel Johannes und auch die Briefe des Apostel Paulus kannte, dass sie ihm nicht unbekannt waren, dass Johannes auch die wichtigen Kapitel Römer 9 bis 11 kannte und das nicht für eine persönliche Spinnerei von Paulus hielt. Also wer Römer 9 bis 11 jetzt kennt, der weiß genau, worum es da geht. Wer es nicht kennt, soll es noch einmal lesen heute Nachmittag, dass eine große Übereinstimmung war zwischen Paulus und Johannes und dass bei Paulus und Johannes eine vollkommene Übereinstimmung bestand über den Grundsatz von Römer 9, 3 bis 5, wo es hieß, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und jetzt kommt das Eigentliche. Denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Und dann kommen die Ausleger der Kirche, die Theologie der Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, die sagen, das wahre Israel, das ist die Gemeinde, das ist die Kirche und wir nehmen alles jetzt für uns, alles was eigentlich Israel, alles was dem Volk Israel gehört, das nehmen wir jetzt einfach und tun so, als wäre Israel einfach verschwunden, keine Bedeutung. Und das macht Paulus so deutlich, und ich glaube, dass es wichtig ist, das am Anfang von Römer 9 zu sagen, alles gehört Israel. Alles gehört Israel. Klar haben wir als Gemeinde Jesu aus Nationen Anteil daran. Wir sind Miterben Christi. Wir haben ganz viel von diesem Reichtum, aber es gehört seinem Volk Israel. Und wenn eine Kirche diese 2000 Jahre einfach damit füllt und sagt, das ist jetzt das Maßgebliche, dann ist dieser Satz, was in Kürze geschehen soll, in Wirklichkeit nicht in Kürze, sondern gedehnt und gestreckt auf 2000 Jahre. Da könnte ich jetzt sagen, wollen Sie das? Wollen wir das? Dieses endlose Elend von Offenbarung 1 oder zumindest 4 oder 5 bis etwa 20 endlos ausdehnen über 2000 Jahre? Oder können wir das sehen, dass diese 2000 Jahre Kirchengeschichte hier gar nicht eingepreist sind, dass sie übergangen, übersprungen werden, weil sie in der Prophetie keine Rolle spielen, nicht im Römerbrief, jedenfalls außerhalb von Römer 9 bis 11, sondern immer seine Gemeinde in seinem Volk mit den Anhängen aus Nationen meint, nämlich unsere Kirchengeschichte, die wir immer vor Augen haben, die tatsächlich lang und zäh ist, manchmal genial, manchmal alles andere als genial, mit allen Höhen und Tiefen, mit Erschütterungen, mit 30-jährigem Krieg, was ja auch einen Hintergrund in der Kirchengeschichte hat, mit allen Gerichten, die wir schon gesehen haben, mit allem Streit zwischen Katholiken, Protestanten, Evangelikalen, Charismatikern, müssen wir gar nicht aufzählen. Wie viel Chaos ist da? Und dann sagt Paulus in Kolosser 3, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Sind sie schon offenbar in Herrlichkeit? Sie können sich ja mal melden. Also, dass Sie Herrlichkeit in Ihrem Leben haben, das gilt ganz sicher. Aber sind Sie schon offenbar geworden? Und sagt Paulus, nein, natürlich nicht. Wenn Christus offenbart wird, dann werdet auch ihr offenbar werden in Herrlichkeit. Nicht vorher, also nicht innerhalb der Kirchengeschichte, sondern am Ende der Kirchengeschichte, wenn Römer 11 ans Ziel kommt. Und direkt an Römer 8 anknüpft. Alles sehen wir als Christen aus Nationen, aber die Offenbarung spricht nicht davon. Nicht von der Gemeinde aus Nationen, sondern die Offenbarung spricht von dem, was seinem Volk Israel gilt. Darum ringt der Apostel Johannes. Ich will es noch einmal betonen, wenn wir dieses Buch der Offenbarung über 2000 Jahre strecken und dehnen, dann wissen wir am Ende nicht mehr, wo wir eigentlich stehen. Mal hier, mal dort, werden immer wieder durcheinandergebracht, irritiert. Das bedeutet konkret, dass die 7 Sendschreiben wohl nicht auf die 2000 Jahre verteilt werden. Wir haben verschiedene Typen von Gemeinden, das ist gar keine Frage. Aber das ist Schreiben an die ersten realen, konkreten, überwiegend jüdisch-messianischen Gemeinden des ersten Jahrhunderts waren, die schon in der Gefahr standen, eine echte Gefahr. Zum Beispiel die strahlende Gemeinde in Ephesus, dass sie ihre erste Liebe verlässt. Das war ja konkret. Nach 50, 60 oder 80 Jahren waren sie schon in der Gefahr, wieder auszuweichen, zurückzukehren zum Alten, die erste Liebe zu verlassen oder die Gemeinde in Thyatira, dass sie im Aberglauben ihrer Zeit versank. Auch das eine echte, reale Gefahr in einer realen Gemeinde in Thyatira. Sardes, dass sie einfach einschläft. Klar, es gibt unzählige Gemeinden, auch heute, die einzuschlafen drohen. Aber gemeint ist hier eine konkrete Gemeinde in Sardes. Laodicea, dass sie weder kalt noch warm war. Wir haben es immer mit Momentaufnahmen zu tun in diesen Gemeinden. Nicht mit großen Epochen über die Jahrtausende, aber dann auch diese konkreten jüdisch-messianischen Gemeinden in der Endzeit. Da tauchen sie wieder auf. Ganz neu, ganz anders, die jetzt noch einmal in eine ganz, ganz schwere Zeit hinein müssen. Und da geht es nicht nur um die Frage, seid ihr treu genug, seid ihr gut genug in eurem Glauben, sondern seht euch vor, was da auf euch zukommt. Darauf müsst ihr gefasst sein, weil jetzt tatsächlich diese Siegel, diese Posaunen, diese Schalen über euch hereinbrechen werden, weil sie über euch hereinbrechen müssen, weil es unvermeidbar ist, dass diese Zeit kommt. Ihr könnt auch noch die Gemeinde in Pergamon erwähnen. Wir hatten das ja vor einigen Jahren hier in Pforzheim, ja, diese Ausstellung über Pergamon, wo manche echt Sorge hatten, dürfen wir da überhaupt hin? Da, wo der Thron des Satans ist, stecken wir uns da nicht irgendwie an? Und wir mussten immer noch extra das einführen und darauf hinweisen, dass man da auch hingehen darf, sich das anschauen darf. Aber wir werden dann sehen, dass der Teufel erst in Offenbarung 12 aus dem Himmel, aus den Himmeln geworfen wurde, auf die Erde. Das heißt, erst in Offenbarung 12 kriegt er seinen Thron auf der Erde. In Offenbarung 2 wird es schon genannt. Müssen wir sagen, hoppla, wie kommt der da hin, wo kommt der her? Und wir merken, dass es keine eindeutig klare Reihenfolge gibt, sondern dass es verschränkt ist und wir das sehen müssen, dass am Ende tatsächlich der Thron des Satans mitten in dieser Welt steht. Der Drache, das Tier, der falsche Prophet und sie werden ihn in Massen anbeten. Und Pergamon ist dafür das Symbol, das Vorbild. Der Satan hat seinen Thron mitten unter ihnen und trotzdem die Mahnung, seid wach, ihr werdet es auf eine bestimmte Weise überstehen. Es geht noch mal ein paar Schritte zurück. Natürlich ist die Gemeinde Jesu auch noch wichtig. Wir sind ja noch da. Aber nicht in der Offenbarung des Johannes. Es dreht sich alles um die Frage, was geschieht, wenn sein Volk Israel, wie in Römer 11 beschrieben, wieder in den Ölbaum eingepfropft wird. Dann passiert doch etwas, da geschieht doch was. Warum schweigt Paulus an der Stelle? Warum geht es da nicht weiter? Außer im Thessalonicher Briefen, wo vom Licht des kommenden Tages gesprochen wird, aber es ist noch relativ unkonkret, weil das jetzt hier beschrieben wird. 6 Schalen zunächst. Die 7. kommt dann beim nächsten Mal, wo es in Offenbarung 17 weitergeht, aber die 6. Schale, die will ich zumindest noch einmal kurz streifen und nennen, weil das die 6. Schale des Zornes in der Schlacht von Harmagedon ist. Harmagedon, das ist ein Berg, der Har, das ist ein Berg, entweder der Berg Megiddo, Magedon, Da hat es schon viele große Schlachten gegeben in der Vergangenheit um Israel oder ganz einfach übersetzt der Berg der Versammlung. Und das ist etwas sehr Wichtiges, denn hier in dieser Schale von Hamagedon, da wird eigens der Euphrat ausgetrocknet. Das ist immerhin ein breiter Strom. Und dieser Euphrat war immer ein Hindernis für die Könige aus dem Osten. Jetzt wird der Euphrat trockengelegt. Jetzt kommen die Könige aus dem Osten. Jetzt kommt es zu einem letzten Kampf. Die Könige aus dem Osten werden zur letzten Schlacht aufmarschieren. Und ich glaube, da muss man nicht wirklich lange spekulieren, was es für Könige sind. Die sind ja schon sichtbar. Vielleicht gehen sie auch wieder unter. Aber eine Vorstellung haben wir davon, wer das ist, woher sie kommen, was sie tun werden. Er versammelt die Könige in Hamagenon zur letzten Schlacht. Er versammelt die Könige zum letzten Gericht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie können da gerne anderer Meinung sein, Sie können auch gerne diskutieren darüber, aber inzwischen glaube ich tatsächlich, wir reden nicht über endlose, zähe 2000 Jahre, sondern wir reden von 7 Jahren. Wir reden von 7 Jahren. Und er wird kommen wie ein Dieb und plötzlich ist er da und plötzlich laufen diese Dinge ab. Ein Signal nach dem anderen, ein Siegel nach dem anderen, eine Posaune nach der anderen, 7 Zorneschalen nach der anderen. Nicht endlos und zäh, sondern sehr, ich darf das Wort ja eigentlich nicht mehr sagen, sehr präzise, sehr bemessen, sehr eindeutig. In Gerechtigkeit haben wir gehört, in Gerechtigkeit wird er die Völker richten. Einer der Ausleger schrieb, man darf die Gerichte Gottes nicht verharmlosen. Der Teufel freut sich, wenn wir die Gerichte Gottes verharmlosen. Ja, dem stimme ich zu. Man darf da nichts verharmlosen. Ich würde aber gerne hinzusetzen, und das vermisse ich bei den Auslegern, der Teufel freut sich noch viel mehr, wenn wir die Gerichte Gottes riesengroß machen und die Macht der Erlösung des Kreuzes ganz klein. Ach, es kommen ja so wenige ans Ziel. So wenige. Die meisten müssen da hinein und werden untergehen. Da freut sich der Teufel. Das Kreuz und die Gnade und die Barmherzigkeit, die Einladung, die Mahnung, was auch immer sie wollen, ist immer noch laut und deutlich und klar. Das Gericht wird kommen. Diese Kaskaden von 7 Zorneschalen werden kommen. Aber noch ist das Kreuz hoch aufgerichtet. Was haben wir zu tun, nachdem wir ja in diesen 2000 Jahren aus der Sicht der Prophetie eigentlich gar keine Rolle spielen, gar nicht viel zu tun haben? Doch, wir haben viel zu tun. Wir haben Prioritäten zu setzen, wir haben Evangelium zu verkündigen, wir haben für Israel zu beten, wir haben wachsam zu bleiben, wir haben zu danken und anzubeten. Und vielleicht sollten wir unser eigenes kleines Leben nicht so furchtbar ernst nehmen, mit all den Höhen und Tiefen, die es ganz sicher gibt in unserem Leben. Aber wir sind nicht im Zentrum des Geschehens. Es gibt etwas, das ist so genial und so groß und kommt so schnell und so zügig, dass wir mitleiden mit seinem Volk und auch mit anderen Völkern und zugleich fasziniert bleiben von seinem Wort und immer wieder dankend und anbeten, weil wir sagen dürfen, wir sind sein Leib. Wir sind schon längst bei ihm. Wenn er sich aufmacht und seine Heerscharen in Bewegung setzt, lange vor Offenbarung 16, vielleicht schon vor Offenbarung 4, aber in jedem Fall, bevor diese Zornesschalen ausgegossen werden. Und ich hoffe, dass sie dieses riesengroße Glück mit mir teilen können. Also nicht nur, weil wir sagen, ich stehe auf der richtigen Seite, hurra, wie schön, und es betrifft nur die anderen, sondern weil wir sagen können, es sind keine endlosen, zähen 2000 Jahre. Es sind 3,5 Jahre die für sein Volk Israel noch erträglich sind. Und dann gibt es noch einmal 3,5 Jahre, da werden sie umgebracht, getötet in großer Zahl. Aber dann gibt es Gerechtigkeit und dann wird er sich offenbaren in seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist meine Sicht, die ich mit manchen Auslegern teile, längst nicht mit allen, aber vielleicht prüfen Sie es, ob es sein kann und freuen Sie sich, dass er kommt in Gerechtigkeit und Gericht mit seinem Heil, mit der Wiederherstellung. Darauf freue ich mich. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir immer und immer wieder in deinem Wort lesen dürfen. Und auch wenn wir zugeben müssen, dass wir vieles noch nicht verstanden haben, vieles noch nicht einordnen können und es auch viele Varianten gibt, aber dass wir sehen, dass das in Kürze geschehen darf. Und dass wir nicht ohne Ende durch dunkle Zeiten hindurch müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen auch an den besonders guten und gesegneten Zeiten. Und dass wir umso mehr für die eintreten und beten dürfen, die das ganz anders erleben. Für die, die ohne ihre eigene Schuld hineingeraten in all diesen Dreck dieser Welt. Und auch beten dürfen für die, die das ganz bewusst noch tun. Aber dass wir vor allem sehen, wie herrlich du bist in deinem Wort, in deinem Erlösen, in deinem Kommen, auch in deinen Gerichten, immer noch der herrliche, ewige Herr und Gott bist. Und dass du es kurz machen wirst, dass du die Zeit sogar noch verkürzen wirst, um derer willen, die zu dir gehören. Und darauf vertrauen wir, dass du es erträglich machst und trotzdem in allem der gerechte, ewige, erlösende Herr und Gott bist. Wir danken dir für dein Wort, für deine Klarheit, für alles, was du in unser Leben schon hineingelegt hast und für alles, was du noch schenken wirst, uns und den vielen anderen, die da um uns sind. Dir geben wir die Ehre und beten dich an und beten auch gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.